Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Es lag eben nicht am Schiedsrichter, dass der VfL gegen Holstein Kiel zu Hause verloren hat. Dieses 6-Punkte-Spiel, das Wichtige. Was muss der VfL in der Länderspielpause jetzt angehen und dringend ändern, damit der Abstand zum Keller wieder größer wird?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, heute mal wieder nach einer Niederlage sprechen wir drüber mit Christian Schürmann von Radio Bochum.
Hallo zusammen.
Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo liebe VfL und Fußballfans. Hallo liebe Annalena, hallo Christian, ich freue mich.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum. Zum Anfang würde ich gerne die Frage stellen, woran lag es denn jetzt? Am Schiedsrichter? Am Rasen, der zu rutschig und zu neu war vielleicht noch? Oder war es dann doch ein kollektives und individuelles Versagen vom VfL?
Versagen ist mir zu viel, aber es lag ganz eindeutig daran, dass der VfL einfach 3 Gegentore zu viel sich praktisch selbst eingeschenkt hat, kurz und knapp.
Ja, ich finde auch die Diskussion, Schiedsrichter, ja, das war keine gute Schiedsrichterleistung. Das kann man, glaube ich, kurz so zusammenfassen. Und klar, der Rasen war rutschig, aber im Endeffekt schießt Kiel 4-mal aufs Tor und 3 gehen rein. Das ist zu effizient. Das lässt der VfL dann in den Situationen aber auch zu. Und im Endeffekt brichst du dir damit das Genick. Dann noch eine gelb-rote Karte, der du dann, ja, wo du dich wacker schlägst, dich gut reinhängst, auch nochmal den Ausgleich schaffst. Aber das ist dann im Endeffekt dann über 97 Minuten dann am Ende zu viel. Und das kannst du dann auch nicht ausgleichen.
Ja, ich finde auch, wenn es der Spielverlauf gar nicht, vielleicht gar nicht so hergibt, aber der VfL hat das Spiel in der ersten Halbzeit vor allem verloren. Ja. Weil da hat Bochum aus meiner Sicht eine gute Leistung gezeigt, gerade offensiv. Hat viel Druck gemacht, hatte Chancen, hatte das Spiel im Griff, hat Kiel eigentlich gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das hat gut funktioniert, auch mit dem Pressing, mit dem Anlaufen, mit dem Hochschieben. Machen aber nur ein Tor einerseits und Kiel kommt 2-mal gefährlich vor die VfL-Bude und macht halt 2 Tore. Und diese Tore dürfen halt so nicht fallen. Beim 1-0 geht's los mit dem verunglückten Brustrückpass von Callum Marshall. Dann wird Bochum ausgekontert, macht Kiel gut, aber fehlt dann auch hinten der letzte Zugriff. Und noch eklatanter fand ich eigentlich das zweite Tor. Das fiel wie aus dem Nichts, belanglose Szene eigentlich so an der Eckfahne. Terkelsen hat den Ball gefühlt 2 Minuten lang. Erhan Masovic guckt zu und guckt zu und guckt zu, bis der sich den Ball zurechtlegt und eine ordentliche Flanke schlägt. Ah. In der Box ist Wittek unterlegen im Kopfball, bedrängt ihn auch nicht richtig, den Kapralik. Philipp Strumpf hat wieder den Raum im Blick, aber nicht den Mann. Phil Harris läuft ihm weg, knipst ein. Dieses Tor war, ja, das war ein richtiger Knackpunkt in dem Spiel. Und
ja,
dann kam
halt
in der zweiten
Rückstand in die Kabine. Ja.
Genau, und dann kam die gelb-rote Karte natürlich noch hinzu.
Mhm. Ja, es ist, glaube ich, selten, dass der VfL so dominant offensiv war und trotzdem dann mit einem Rückstand in die Halbzeit geht. Das war schon, also man hat ja wirklich unfassbar viel Druck nach vorne gemacht in der ersten Halbzeit. Das war auch gut. Das war offensiv, war das wirklich gut. Und auch das Pressing in der Hälfte der Kieler hat mir gut gefallen, vor allem auch von Koji Miyashi, der da wirklich früh draufgegangen ist, sich in der Hälfte der Kieler schon eigentlich in jeden Ball reingeschmissen hat. Das war super. Also das Defensivverhalten in der gegnerischen Hälfte, das hat mir gestern sehr gut gefallen. Aber hinten, ja, das ist das, was Ralf sagt. Das ist ja mittlerweile nicht das erste Mal, dass vor allem die Innenverteidiger dann den Blick auf den Ball haben, aber nicht auf ihren direkten Gegenspieler. Die hauen ihn dann ab und dann ist der Ball drin. Und das auch jetzt mit einer anderen Innenverteidigung, als wir sie die meiste Zeit gesehen haben, ohne Losli, mit Masovic, trotzdem irgendwie dann doch wieder das, ja, fast schon altbekannte Muster.
Ja, Masovic sah mehr als einmal ein bisschen unglücklich aus gestern.
Beide.
Das kann man so sagen. Ja, ja. Seht ihr da
Philipp Strumpf auch? Also,
ja.
Klar, man kann im Nachhinein sagen, dann hätte ja doch besser der Noah Losli wieder gespielt.
Das wäre meine Frage. Seht ihr da auch den Trainer und die Aufstellung in der Verantwortung?
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Erhan Masovic hat eine Chance bekommen, hat die sich auch im Training verdient, hatte die sich auch in Berlin verdient. Als er reinkam, war er richtig gut. Noah Losli war da richtig schwach und war auch in einigen Spielen davor, nicht in allen, aber in einigen Spielen davor auch fehlerhaft, hatte auch immer seine Böcke. genau wie Philipp Strompf. Ja, schwieriges Problem, das größte Problem des VfL. Wer soll es da richten? Philipp Strompf zum Beispiel macht auch nicht alles falsch, das will ich überhaupt nicht sagen. Der macht auch viel richtig, ist gerade dann bei eigenen Standards auch immer sehr gefährlich, köpft viel raus, grätscht. Aber er hat halt immer so ein, zwei entscheidende Fehler auch drin und das gilt für die anderen beiden auch. Kevin Vogt hatten wir letzte Woche lange drüber gesprochen, hat eine Halbzeit, ich finde, nach wie vor ordentlich gespielt in Berlin, war dann aber krank, war dadurch gar nicht im Kader, fiel dann auch aus. Ja, im Moment, also dieses Problem muss Uwe Rösler lösen, wer da jetzt die Stabilität da hinten wirklich wieder garantieren kann, denn nur so geht's. Der VfL ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Eigentlich hat er sich ja noch nie verabschiedet, aber gefühlt war er schon ein bisschen raus. Hätte jetzt ganz rauskommen können mit einem Sieg, umso bitterer diese Niederlage. Und jetzt gilt es da erstmal wieder den Laden dicht zu halten, aus meiner Sicht.
Ich denke auch individuell war es die richtige Entscheidung, dass man da mal was ändert. Aber es ist natürlich auch schwierig. Man hat ein Innenverteidigerpaar mit Strompf und Loos, die das den größten Teil der Saison zusammengespielt haben. Sich natürlich auch ein bisschen schon aufeinander eingeschossen haben. Es ist immer schwierig, da dann was zu ändern, auch wenn wahrscheinlich Ehren Masovic aus der Trainingswoche und aus dem Individuellen heraus das die richtige Entscheidung war. Aber klar, der kommt in eine Kette rein, die ja noch nicht viel gespielt hat, ne, in dieser Saison. Auch wenn er es kann, trotzdem fehlen dann immer noch die Abläufe, die ja Automatismen und das ist dann immer schwierig, klar, ja.
Ich will es eigentlich nicht, aber ich glaube, das ist einfach so ein bestimmendes Thema unter den Fans, der Schiedsrichter, darauf nochmal zurückzukommen. War zum Beispiel die Gelb-Rote von Bero, war das nötig?
Das war nicht nötig von Matos Bero, vom Schiedsrichter war es absolut zwingend. Also da hat der Patrick Alt keinen Fehler gemacht. Er lag in den Schlüsselszenen, sage ich jetzt mal, die zu Toren führten oder zur gelb-roten Karte, lag er durchaus richtig. Kritisiert wurde zum Beispiel von Maxi Wittig so seine Art, sein Umgang mit den Spielern.
Man
so
auch nicht alle Tage das
belehrend.
Kritik.
Und im Spiel hat er viele Entscheidungen mal so gepfiffen. Und ich würde auch sagen, aus meinem Gefühl heraus, ich habe jetzt nicht jede Entscheidung kontrolliert im Nachgang, aber aus dem Gefühl heraus waren so die 50-50-Entscheidungen doch häufig für Kiel. Da fehlte so eine ganz klare Linie. Entscheidend für die Niederlage war es aus meiner Sicht das aber trotzdem nicht.
Ja, würde ich auch. Also der Schiedsrichter entscheidet eigentlich nie, beziehungsweise fast nie das Spiel, nur in ganz seltenen Fällen. Und wie gesagt, bei 4 Torschüssen und 3 Toren, der Patrick Alt hat kein Tor geschossen. Also das war, im Endeffekt kann man sich da nicht auf den Schiedsrichter berufen. Wobei ich da wirklich zustimme, ich habe es selten erlebt, dass ein Spiel auch von außen gesehen so krass der Kontrolle des Schiedsrichters entglitten ist. Also ich hatte das Gefühl, das war dann irgendwann, spätestens ab der gelb-roten Karte, hatte ich das Gefühl, es war nicht mehr unter Kontrolle. Da waren viele, viele kleine Rangeleien an die Kieler, die sich auf den Boden geworfen haben. Der Spielfluss hat komplett runtergelitten und das ist dann natürlich schon auch was Einfluss auf das Spiel nimmt. Schlüsselentscheidung stimme ich dir voll zu. Die gelb-rote, die muss man geben. Das war einfach wirklich saublöd mit Gelb vorbelastet, wobei die gelbe Karte schon eigentlich unnötig war, wie ich finde, von Matos Bero, dann da noch so reinzugehen, das, also so ein erfahrener Spieler, aber das war jetzt nicht die Frage. Ja, deswegen, was ich auch noch kritisch fand, war die Entscheidung bei taktischen Fouls. Ich habe das Gefühl gehabt, es wurden sehr viele taktische Fouls der Kieler nicht gegeben, beziehungsweise wenn sie gegeben wurden, nicht mit Gelb bestraft, was vielleicht auch nochmal Einfluss auf das Spiel genommen hätte. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Ausgang groß anders gewesen wäre.
Das hat Uwe Rösler ja auch kritisiert, dieses Zeitspiel, was die Kieler sehr gut, sehr clever gemacht haben. Das hat auch Rösler akzeptiert, dass das dann irgendwo auch eine clevere Leistung ist halt von Kiel, die Zeit so runterzulaufen zu lassen, wie er gesagt hat. Aber der Schiedsrichter hätte da auch mal eine Karte zücken müssen, um das mal zu unterbinden. Ne?
Ja.
Umgekehrt hatte Bochum trotzdem noch in der Nachspielzeit die ein oder andere Chance. Und ja.
Eben, und andersrum muss man auch sagen, die Kieler, die haben es natürlich clever gemacht, haben sich auf den Bogen gelegt, haben das ganze Stadion damit natürlich gegen sich aufgebracht. Aber ich sag mal so, wenn die Bochumer das bei einer Führung gemacht hätten, dann hätten wir es geil gefunden. So, ja. Ne? Aber andersrum.
Der Trainer auch.
Sowieso, es ist ja auch legitim. Aber andersrum liegen dann Bochumer Spieler bei einem Foul lange auf dem Boden, lassen Zeit verstreichen. Das muss man besser, mein Eindruck, muss man besser ein Gespür für haben, wie gerade das Spiel gegen einen läuft. Und man hat nicht die Zeit, in Unterzahl sich groß rumzuwälzen. Klar, dann muss man mal auf die Zähne beißen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den sich Uwe Rösler wahrscheinlich hat. Maxi Wittek ja wirklich, wow, wirklich hochgehoben. Als er da auf dem Boden lag. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Szene, ja. Bin ich voll bei ihm. Ich kann das gar nicht, also auch aus meiner Karriere noch, ich habe meine Mitspieler da sowas von für angeschnauzt. Also das ist so. Aber gut, das ist jetzt persönliche Meinung. Ja.
Aber Matthäus Spero nochmal, du hast es angedeutet, der kriegt die erste gelbe Karte, wo er den Ball verliert und dann den Kieler runterzerrt. Klare gelbe Karte. Und ein paar Minuten später kriegt er den Ball wieder nicht unter Kontrolle. Also es gingen zwei individuelle Fehler auch voraus. Und dann zieht er noch immer die gelbe Karte, klare gelbe Karten. Also das darf einem Kapitän, einem 30-jährigen Nationalspieler der Slowakei, nicht passieren. Er hat sich dann in der Kabine auch entschuldigt, aber nutzt nichts. Nächstes Spiel fehlt er. Und vielleicht hilft es dem VfL Bochum ja sogar. Kommt Cajetan Lenz will er rein. Ich hoffe auch, dass Francis Onyeka wieder an seine Hinrundenform anknüpfen kann. Er hat da so ein Stück weit verloren. Das sind Schlüsselspieler gewesen im großen Aufwind unter Uwe Rösler, Lenz und Onyeka. Beide hängen leider so ein bisschen durch, haben jetzt dann immer mal ihre Pausen gekriegt, in diesem Spiel beide. Klar, im Nachhinein kann man auch wieder sagen, hätten sie mal beide von Anfang an gespielt. Aber man sieht es auch im Training, sie sind wirklich nicht in Topform, was auch verständlich ist. Der Onyeka ist 18, der Cajetan Lenz ist 19. Die haben unheimlich viele Spiele in ihrer ersten Saison jetzt auf dem Buckel, dazu etliche Länderspiele. Das ist irgendwo logisch, aber es ist für den VfL Bochum natürlich gerade schwierig, diese Ausfälle, ja, Ausfälle sind es nicht, aber die beiden zu ersetzen, wenn sie nicht in Topform sind.
Mhm. Ja, ich finde auch das Mittelfeld, ich fand Mats Pannewich gestern solide, das war, den kann man nichts vorwerfen, aber Matthäus Spero, vor allem als Spieler, der auch noch sich Chancen auf die WM ausrechnet, das war glatt durchgefallen. Also das war einerseits natürlich die gelb-rote Karte, wo beide Karten, haben wir schon lang genug drüber gesprochen, komplett unnötig waren, aber auch sonst hat er, fand ich, dem Spiel nach vorne wie nach hinten nicht viel gegeben. Beim 1-0 steht er auch schlecht da, ist zwar mit nach hinten gerückt, hat aber auch nicht den Gegenspieler im Blick. Ja. Nach vorne auch kaum Impulse gesetzt. Von daher schließe ich mich da Ralf komplett an. Da sehe ich nicht viel mehr. Also entweder muss sich da richtig was ändern, bei ihm selbst im Kopf muss es Klick machen. Oder man muss wirklich darauf hoffen, dass ein Lenz wieder in die Spur findet und man vielleicht einen Onyeka wieder ein bisschen offensiver einsetzen kann, was ja auch gut funktioniert hat. Aber Matthäus Spero, Uwe Rösler hat sich schützend vor ihm gestellt. Das ist ja eine Qualität, die wir schon gelobt haben, dass er sich da wirklich bedingungslos auch vor seinen Captain stellt. Trotzdem glaube ich, dass das nicht der Weg ist, vor allem im Mittelfeld, mit dem man groß Stabilität ernten wird.
Spero hat ja auch wochenlang gefehlt oder war gar nicht in der Startelf oder wurde auch nicht eingewechselt und nix und hat dann auch teilweise nicht gefehlt.
Ja, weil die Jungen da wirklich gut drauf waren und ja, in diese Spur müssen sie wieder kommen. Ja. Das wird mitentscheidend sein auch.
Ja.
Zumal so ein anderer Führungsspieler wie Philipp Hofmann ja wirklich richtig aufblüht.
Topform ist. Ja.
Ein super Spiel gemacht. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, sondern auch ganz viel gerackert, ganz viele Bälle erobert, vorbereitet, abgeschlossen.
Ja, diese beiden Tore hätten eigentlich 3 Punkte verdient.
Absolut, absolut. Und wenn jetzt noch der Onyeka wieder dabei kommt und auch mal wieder trifft, ja, der braucht mal wieder ein Erfolgserlebnis auch, dann sehe ich da wieder positiv.
Jetzt ist dieses berühmt-berüchtigte Sechs-Punkte-Spiel, wie man es vorab genannt hat, verloren gegangen. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht so weit aus dem Keller wegbewegt, beziehungsweise der Abstand ist...
Drauf zubewegt.
Ja, drauf zubewegt, genau, der Abstand ist geschrumpft noch. Jetzt kommen natürlich so Szenarien auf, dass irgendwie jetzt die restliche Saison, so wie letzte Saison, gegen die direkte Konkurrenz, gegen die, die hinter einem sind, jetzt kommt Magdeburg zum Beispiel, dass das jetzt alles noch in die Hose geht, dass ein Tief kommt. Da gibt's natürlich schon auch Sorgen bei einigen Fans. Wenn wir jetzt drüber nachdenken würden, wenn der VfR jetzt echt noch ganz viel verliert, wie brenzlig wird's noch?
Ja, sehr. Du hast es gesagt, man spielt gegen die, die unter einem stehen und da muss man nicht groß lange rumrechnen, wenn die unter einem gewinnen und man selbst verliert, dann tauscht man irgendwann die Position. Magdeburg sind nur 5 Punkte, das sind 2 Spiele, die dann in die Hose gehen. Magdeburg ist gut drauf im Moment, das ist ein hat man auch nicht gedacht vor ein paar Spielen noch. Also das ist sehr brenzlig, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber und ich bleib auch dabei, ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft am Ende die Klasse halten wird, aber dafür muss man jetzt mal 2 Spiele gewinnen. So, und wenn man 2 Spiele gewinnt, dann kann man mal wieder durchatmen. Aber ja, Magdeburg ist kein leichter Gegner, die stehen auch mit dem Rücken an der Wand. Das gleiche wie jetzt bei Kiel, die mussten das Spiel auch gewinnen, auch für ihre Fans, um den Support nicht komplett zu verlieren. Die haben alle nicht so viel mehr zu verlieren, die stehen halt da unten, ne? Und die werden alles reinschmeißen und ich glaube, das muss bei der Mannschaft Klick machen, dass wenn man das nicht auch tut und wenn man nicht jetzt gegen die Mannschaften, die da unten steht, einfach mal 2 überzeugende Siege oder von mir auch mal ein dreckiges 1-0 einfährt, dass man dann selber da unten steht, ne? Und das ist eine Einstellungssache, weil vom Talent und ja, das können die alle, das haben die gezeigt, auch ne, man hatte Phasen, wo man wirklich, wo wir hier überlegt haben, Aufstieg, ne? Also ist auch schon ein bisschen was her. Aber deswegen.
War vor Weihnachten.
Genau. aber das muss jetzt einfach mal 2-mal richtig gut laufen, dann von mir aus noch ein Unentschieden und dann ist man eigentlich durch. Eigentlich glaube ich, dass man schon mit 2 Siegen durch ist, aber man muss sich jetzt einfach mal zusammenreißen. So.
Ja, jetzt in Magdeburg wieder ein ganz wichtiges Spiel und insgesamt ist der April jetzt entscheidend. Da geht's in Magdeburg, dann gegen Braunschweig, dann Dresden und Fürth. So, das sind die 4 Duelle, auf die es jetzt ankommt. Im besten Fall, du hast es gesagt, wenn man die ersten beiden gewinnt, ist man durch. Ja. Aber das muss auch erstmal passieren. Und dafür ist ganz wichtig, ich fand das Heimspiel, wie gesagt, es war verloren gestern. Aber von der Mentalität, von der Intensität fand ich es in Ordnung. Waren halt die Patzer zu viel hinten. Und diese Intensität gab's auswärts allerdings zuletzt in Düsseldorf und über weite Strecken auch in Berlin nicht. Und das muss der VfL jetzt in Magdeburg zwingend auf den Platz bringen. Er muss stabil sein, er muss bei allem Ernst der Lage kühlen Kopf bewahren. Ja, muss weiter an sich glauben, dass man eben dieses Talent hat, besser zu sein bei gleichzeitiger höchster Aggressivität gegen Magdeburg. Die haben jetzt ganz wichtigen Sieg gelandet in Münster. Ganz, ganz wichtig für Magdeburg und werden damit vielleicht ein bisschen neuer Euphorie da reingehen. Ja, und wenn der VfL verliert, dann sind es nur noch 3 Punkte auf Magdeburg. Wer weiß, was Kiel macht. Vielleicht nur noch 2 Punkte auf den Relegationsplatz. Und dann könnte richtig das Flattern losgehen, gerade bei den jungen Spielern vielleicht auch.
Ja, man darf das nicht unterschätzen, wenn man mit einem Sieg oder mit einer Niederlage in so eine Pause geht. Das ist schon, das bleibt auch in den Köpfen erstmal. Gut, da sind jetzt einige, die haben jetzt keine Pause, die werden jetzt sofort weiter schackern, was auch ein Nachteil ist. Vor allem die jungen Spieler, wie angesprochen. Ja. Die Francis und Jeka, die haben ja teilweise, die haben 3 Spiele, ob er in allen 3 eingesetzt wird, das natürlich weiß man nicht. Aber das ist alles andere als eine Pause, das ist eigentlich eine Mehrbelastung. Ne? Und da muss man jetzt wirklich gucken, dass man da die Spieler, die man jetzt da hat, gut vorbereitet, gut einstimmt. Und ja, das muss klappen gegen Magdeburg, ist ein Schlüsselspiel. Ja.
Wie wird denn jetzt diese Länderspielpause genutzt? Wir sind weit entfernt von zurücklehnen und Urlaub machen. Auch der Trainer zum Beispiel nicht, der ist auf dem Trainerlehrgang. 3 Tage erstmal?
Genau, muss er machen wegen seiner Trainerlizenz. Muss er auch in Norwegen machen, weil er da die Trainerlizenz gemacht hat. kommt dann Mittwoch wieder, übernimmt dann am Donnerstag wieder. Bis dahin werden die Co-Trainer, Toto Lucia, Riedle, das managen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Problem ist wirklich, 9 Spieler sind es, die unterwegs sind. Davon viele Stammspieler auch. Klar, der Kader wird aufgefüllt werden in dieser Woche auch mit Talenten aus den eigenen Reihen, damit man ein vernünftiges Training absolvieren kann. Am Ende der Woche gibt es ein Testspiel am Freitag gegen Rot-Weiß Essen. Uhrzeit ist noch nicht kommuniziert. Der VfL hat es überhaupt insgesamt noch nicht bestätigt, dass dieses Spiel stattfindet.
Liegt.
Aber Uwe Rösler hat es ja auf der Pressekonferenz am Freitag schon mal erzählt. Wird zu 99,99% unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Aus Sicherheitsgründen, wie das ja zuletzt immer der Fall war. Ja, und auch da erwartet Uwe Rösler dann, dass die, die da sind, sich zeigen.
Ja, für mich gibt es 2 Knackpunkte. Einmal die Innenverteidigung auf Vordermann kriegen, dass man da wirklich jetzt mal sich festigt, dass man da die Probleme, die es gibt, die es offensichtlich gibt, anspricht und angeht. Und zweitens muss man natürlich auch irgendwie mit diesem Druck, den man ja jetzt auch doch spürt, auch als Mannschaft, umgehen können. Ne, man muss die Mannschaft auf das, was jetzt kommt, einstellen. Man muss sie auch auf die verschiedenen Szenarien einstellen. Man muss den Kopf frei kriegen. Wenn man jetzt komplett unter Stress in so eine Länderspielpause geht und das Gefühl hat, ich muss jetzt, ist auch nicht gut. Und deswegen, das zeichnet aber dann auch ein gutes Trainerteam aus, wenn man das hinkriegt, die Mannschaft da gut und wirklich kontrolliert auf so eine stressige Schlussphase einzustellen, dann hat man gute Chancen. Und wie gesagt, wenn man die Innenverteidigung noch stabilisiert, dann hätte man gestern wahrscheinlich nicht 3 Tore kassiert. Und dann sieht das wieder ganz anders aus.
Es sind jetzt auch entscheidende Wochen in Sachen, wer bleibt, wer geht. Man guckt schon auf die neue Saison, langsam aber sicher, die hoffentlich ja in der zweiten Liga.
Das sollten die Spieler aber jetzt gerade ein bisschen aus den Köpfen raus haben. Das wäre wünschenswert, ist natürlich nicht realistisch, aber ja. Es geht um den Klassenerhalt, ne?
Ja, denn also eine Vertragsverlängerung gab es in der letzten Woche schon, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben. Können wir jetzt nur noch mal unser Hornlob der Woche einbringen? Horn bleibt bis 2028, hat unterschrieben. Keine Einwände, oder?
Nö, ist vor allem auch super wichtig, dass man also eigentlich den besten Spieler, würde ich jetzt fast sagen.
Über die Saison absolut der beste Spieler. Ja.
Dass man den auch auf längerfristig, dass man den halten kann, weil ich bin mir sicher, dass Timo Horn absolut das Zeug auch für die erste Liga hätte und auch, hören wir auf, aber auch eben besser als zweite Liga spielen könnte und dass man den halten kann, ist ein total wichtiges Zeichen, vor allem, weil man halt jetzt schon eigentlich sagen kann, dass der Kader nächste Saison wieder ganz anders aussehen wird. Und wenn man, je mehr man jetzt schon weiß, was man an Stabilität hat, desto mehr Stabilität bringt das dann natürlich auch. Und es ist auch immer schön, wenn man einen Torwart hat, der den Kopf frei hat und sich nicht über die Vertragssituation irgendwie Gedanken macht. Also top. Also wirklich, freut mich sehr auch für den Verein, dass man den hat halten können.
Ist ein gutes Signal, auch mit Blick halt gerade auf die nächste Saison, dass man da schon mal eine Achse hat mit Wittek, mit Hofmann und mit Timo Horn. Ich meine, sein Vertrag galt ja noch bis 27 sowieso. Aber auch, dass man längerfristig verlängert, auch von Timo Horn, ein super Bekenntnis zum VfL Bochum. Der hat sich da absolut committed und ja.
Spricht ja auch für den VfL. Ja. Und dass sich Spieler wohlfühlen.
Daumen hoch. zur Personalsituation können wir gerne nächste Woche aber auch noch mal ein bisschen sprechen. Dann sprechen wir auch noch mal über das Testspiel und über dies und jenes. Und gerne auch über eure Fragen. Schickt uns gerne, was euch so interessiert. Wer soll vielleicht aus eurer Sicht unbedingt bitte gehalten werden vom VfL? Wer darf gerne gehen? Auch sowas könnt ihr uns mitteilen. Aber auch, was euch sonst noch bewegt, schickt uns einfach gerne eure Fragen an insidevfl@funkemedien.de per Mail oder eben bei WhatsApp. Die Nummer ist aber auch verlinkt in allen Formaten im YouTube, in der YouTube-Beschreibung zum Beispiel. Was jetzt noch fehlt, wir können jetzt zwar, also machen wir noch nicht, das Magdeburg-Spiel tippen. Ich glaube jetzt auch, das Testspiel gegen Essen tippen wäre jetzt auch ein bisschen überflüssig, aber wir haben ja noch Spieltagssieger.
Tippspiel.
Deswegen zum Ende der Folge noch ganz schnell ein Glückwunsch an Yoshi1848 und Neppi. Die haben den Fanschal gewonnen. Glückwunsch. Mit 23 beziehungsweise 20 Punkten.
Echt?
Und damit könnt auch ihr uns schreiben, damit wir wissen, wo diese Fanschals hingeschickt werden dürfen. Gut, liebe VfL-Fans, dann eine schöne Länderspielpause und wir hören uns trotzdem nächste Woche wieder.
Erholt euch gut.
Tschüss. Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.